Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 16. Offenbarung Kapitel 16. Heute wollen wir gemeinsam anfangen mit der Betrachtung dieses Kapitels. Und so der Herr will und wir leben, werden wir dann am nächsten Sonntag weitermachen. Und als ich letzten Sonntag schon darüber nachgedacht habe, es ist immer so, dass ich meistens eine Woche vorher schon über die Dinge nachdenke, die ich dann in der nächsten Woche predigen soll oder darf. Und ich wusste ganz genau, das 16. Kapitel ist ein Gericht nach dem anderen, ein Gericht Gottes nach dem anderen. Was will ich sagen? Das ist schrecklich über diese, macht mir keinen Spaß, macht mir keine Freude, über diese Dinge zu sprechen. Und ich war so ein bisschen entmutigt, aber so ist das nun mal, wenn man Vers für Vers in der Bibel durchpredigt, dann kommt man auch an solche Stellen, wo man über die man nicht so gerne spricht und nachdenkt. Ist so. Ja, aber es ist gut. Es steht in der Bibel. Man muss es ansprechen, diese Dinge, und klarstellen. Und wenn es in der Bibel steht, dann ist es wichtig. Dann hat es Gott für wichtig empfunden, dass sie dort stehen. Und sie sollen uns eben dazu dienen, dass wir aufmerksam sind als Menschen Gottes, lebend in dieser Welt. Und nicht nur das, sondern dass wir auch ganz genau wissen, in welcher Zeit wir leben. Und interessanterweise habe ich gerade mit Bruder Uli darüber gesprochen und er sagte mir, das ist mein Lieblingskapitel. Ich dachte, was? Kannst du das bitte erklären? Wie kann es dein Lieblingskapitel sein? Da geht ein Gericht nach dem anderen. Und er sagt, ja, als junger Bursche hat er das gehört, was im Kapitel 16 steht, oder das vielleicht sogar selbst gelesen, und dann sagte er sich selbst, da will ich nicht rein. Das will ich nicht erleben. Und man hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Ist doch nicht, das ist doch herrlich. Dann dachte ich, das war eine Ermutigung für mich jetzt gewesen, das zu hören. Vielleicht wird dieses Kapitel auch ein Lieblingskapitel für euch, nachdem ich hier durchgepredigt habe. Aber leichter macht es nicht, trotzdem durch dieses Kapitel zu predigen. Wie gesagt, es ist ein Gericht nach dem anderen. Und ich werde das heute ein bisschen anders machen wie sonst. Sonst lese ich mit uns den ganzen Text durch und dann spreche ich die Hauptpunkte oder Hauptgedanken dieser Textstellen an. Heute werden wir das so machen, dass wir ein Vers nach dem anderen lesen werden und ich werde dann lesen, die Verse irgendwann stehen bleiben und dann auf einige Dinge uns aufmerksam machen oder einiges unterstreichen, was mir besonders auch im Zusammenhang der Dinge, die hier gesagt werden, wichtig geworden ist beim Studieren. Und so lesen wir in Vers 1 folgendes, Offenbarung 16, Vers 1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Da fängt's schon an, nicht? Aber wenn wir zurückdenken auf das, was wir in der letzten Predigt gehört haben über das 15. Kapitel, dann wird uns doch versichert, dass gerade für die Zeit, in der die Schalengerichte ausgegossen werden sollen über die Erde, der Tempel Gottes im Himmel leer ist. Alle Engel gehen raus, Gott erfüllt den ganzen Tempel, es ist der letzte Vers, Vers 8, ja, es wird geschrieben, und der Tempel wurde voll Rauch und voll der Herrlichkeit Gottes von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet worden sind. So, es scheint so, dass nur Gott in dem Tempel ist. Also ist die Stimme, die wir hier hören in Vers 1 des 16. Kapitels, wahrscheinlich die Stimme Gottes, der sagt, vorwärts, Engel, ja, gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Nun ja, vielleicht habt ihr das auch gehört. Manche Christen nehmen diesen Vers und sagen, aha, ja, hier wird uns gesagt, wann eigentlich die Entrückung der Gemeinde stattfinden soll. Und sie weisen auf 1. Thessalonicher 5, Vers 9 hin, wo gesagt wird, denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, Hier in Kapitel 16, Vers 1 wird gesagt, ja, dass die Schalen des Zornes Gottes ausgegossen sind. Und wenn wir vor dem Zorn Gottes bewahrt werden sollen, bedeutet es, dass wir als Gemeinde, also in der Mitte der Trübsalzeit, das ist es, wo die Zornesschalen Gottes anfangen werden, sich zu vollziehen, dass wir in der Mitte der Trübsalzeit entrückt werden. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr Lieben, wenn ich die anderen Gerichte Gottes mir anschaue, die Trompetengerichte und vorher die Siegelgerichte, dann habe ich schon den Eindruck, dass das auch der Zorn Gottes ist. Das ist nicht das Wohlgefallen Gottes über den Menschen. Ja? Und wenn wir auch zurückschauen auf Kapitel 15, Vers 1, dort wird Folgendes gesagt. Ist auch zu beachten, ihr könnt gerne mitlesen, es steht geschrieben, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. So, mit den Schalengerichten ist also oder wird der Zorn Gottes vollendet, sagt der Text. Und das bedeutet, dass er schon vor den Schalengerichten angefangen hat. Der Zorn Gottes hat lange vor den Schalengerichten angefangen. Ja? Und deshalb wird meinem Ermessen nach, ich muss sagen, darüber sollten wir uns nicht streiten, aber meinem Ermessen nach denke ich, dass die Gemeinde vor der Trübsalzeit entrückt sein wird. Ja? Wer immer hier bleiben möchte, der ist herzlich eingeladen, das zu tun, aber ich möchte selbst in der ersten Trübsalzeit nicht hier das erleben, was über die Erde kommen wird. Ja? Und wir werden noch einiges, gerade auch im Verlauf unseres Textes, wir werden dazu etwas sagen. Vers 2 steht geschrieben vor dem ersten Schalengericht. Wir lesen, und der erste Engel ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. So, das erste Schalengericht erinnert uns an was? An eine der Plagen in Ägypten. Ja, und interessanterweise wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments genau dasselbe Wort gebraucht für Geschwür, ja, für die Ägypter und natürlich auch hier für solche Menschen, die eben zum Antichristen gehören. Aber nicht nur das. Wir lesen zum Beispiel auch in dem Buche Hiob, dass genau dasselbe Wort für seine Geschwüre gebraucht wird. Und dort wird das ein bisschen beschrieben. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, das ist vielleicht für einen Mediziner interessant, aber nicht für uns, das ist eine widerliche Angelegenheit. Und dasselbe Wort wird interessanterweise auch für den armen Lazarus gebraucht, der auch Geschwüre an seinem Leib hatte. Erinnert ihr euch an das, was Jesus erzählt hat von dem armen Lazarus, der da gelegen hat und die Hunde kamen und so. Ich will gar nicht drauf eingehen, ja, das ist sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Aber eins fällt uns auf, gerade in diesem Vers, und ich denke, ihr habt das mitbekommen. Habt ihr gemerkt? Die an Jesus Gläubigen werden bewahrt. Es wird nur gesagt, dass eine bestimmte Schicht von Menschen, und zwar die das Mahlzeichen des Tieres haben und das Bild des Tieres anbeten, dass sie diese Geschwüre kriegen. Ja, es ist interessant, dass auch in der Offenbarung uns hier und da versichert wird, dass manche Gerichte über die ganze Welt kommen und dann natürlich auch die Gläubigen treffen werden, nicht die Gemeinde ist weg, aber die Menschen, die dann in der Trübsalzeit zum Glauben kommen. Aber mit manchen Gerichten ist es so, dass sie bewahrt werden, zum Beispiel hier, vor diesen bösen Geschwüren. Ja, und die Frage ist, kann Gott das tun? Und die Sache ist für uns, oder für uns, die wir die Bibel lesen, natürlich kann Gott das tun. Denken wir zum Beispiel an Noah und seine Familie. Ja? Inmitten der ungerechten Generation, ja, aus der ungerechten Generation wurde er mit seiner Familie herausgerettet. Ja? Wir lesen zum Beispiel von der Bewahrung des Lot bei der Vernichtung von Sodom und Gomorra. Und interessanterweise, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass der Engel, der zu Lot gekommen ist, um ihn zu warnen, dem Lot versichert, dass er als der Engel Gottes nichts tun kann, solange Lot nicht in Sicherheit ist. Ich lese euch die Stelle, 2. Mose 19, Vers 22, faszinierend. Hier spricht der Engel zu dem Lot. Er sagt, eile, rette dich dorthin, also in die Zufluchtsstadt für diesen Lot. Und dann sagt er, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist in diese Zufluchtsstadt. 2. Mose 19, Vers 22. So, wir lesen immer und immer wieder davon, dass Gott die Seinen, seine Menschen, hier und da bewahrt. Denken wir zum Beispiel an das Volk Israel, die mitten in Ägypten gelebt haben und die vor all den Plagen bewahrt worden sind. Kann Gott das tun? Natürlich kann er das. Ist überhaupt kein Problem. Und denken wir an uns heute als Gemeinde. Ja, wir leben seit 1,5 Jahren in dieser Covid-Pandemie und mit einer kurzen Unterbrechung haben wir uns eigentlich immer dann getroffen, dann als Support Group, ja, so haben wir das dann genannt. Und ich habe auch die Geschwister besucht, hier und da, die es wünschten, und mit ihnen Abendmahl gefeiert und mit ihnen Bibel gelesen, Gemeinschaft gepflegt, und Gott, unser Vater, hat uns bewahrt. Die ganze Zeit. Und das muss uns doch Mut machen, oder nicht? Als Menschen, die zu diesem wunderbaren und herrlichen himmlischen Vater gehören. Er kann die Seinen bewahren. Und deshalb wollen wir umso mehr beten, ja, dass er uns immer und immer wieder bewahrt, gerade auch in der Zeit, in der wir leben, dass wir uns nicht anstecken lassen von dieser panischen Angst. Und ihr Lieben, erlebt ihr das auch, dass die Menschen panische Angst haben? Müssen wir eine panische Angst haben? Nicht, dass wir unvernünftig sind. Ja, wir tun das unsere, mit Sicherheit. Wir waschen unsere Hände, was immer. Ja, aber das habe ich schon immer gemacht. Ja, aber alles andere überlassen wir unserem himmlischen Vater, der seine Kinder liebt und der auf seine Kinder auch aufpasst. Wir lesen weiter, Vers 3. Und hier fängt es richtig an, turbulent zu werden, ihr Lieben. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Woran erinnert uns das? Ja, es erinnert uns wieder an die Plage oder eine der Plagen, die über Ägypten gekommen sind, als Pharao sich weigerte, das Volk Israel ziehen zu lassen. Eine sehr interessante Nachricht habe ich letzte Woche gelesen. Vielleicht habt ihr das auch gelesen. In der Nähe des Toten Meeres in Israel hat sich eine Lagune, wisst ihr, was eine Lagune ist? So, dass es, it's a water pool, wie sagt man das im Deutschen, Wassermasse, die aber nicht zum Meer gehört, so für sich selbst, Lagune, sagt man im Deutschen, ja?
Teich,
genau, das ist das Wort. Mensch, Fred, du bist so gut in Deutsch. Ja, ist gut, dass du hier bist. Ein Teich, ein Wasserteich, genau. Hat sich rot gefärbt, habt ihr davon gelesen? Blutrot, ich habe das gesehen, das war in den Weltnachrichten drin gewesen. Und die Wissenschaftler können sich nicht erklären, was das ist. Ja? Manche denken, oh ja, das ist, jemand hat einen Streich gespielt, vielleicht Farbe da reingeworfen, was weiß ich. Dann sagen andere, nein, das ist ein Naturphänomen, das immer wieder stattfindet. Ich habe es noch nie davon gehört, aber die sagen, dass immer wieder stattfindet. Das Interessante ist, es ist nur ein Teich von vielen anderen. So, die Wissenschaftler sind dabei, herauszufinden, was das bedeutet oder warum sich das Blut rot gefärbt hat, aber sie können nicht mit Bestimmtheit sagen, warum. Ja, aber ich fand das interessant, dass gerade im Zusammenhang unseres Textes, das in der letzten Woche sich ereignet hat, ja, dass dieser Pool sich rot gefärbt hat. Aber das, was wir hier lesen, es geht nicht nur um einen kleinen Pool, ja, es geht um all die Meere und Ozeane, die es gibt, ja, um das ganze Salzwasser allgemein, ja. Es wird gesagt, dass das Wasser dieses Meeres wurde wie das Blut eines Toten. Und dadurch wurde es so verunreinigt, dass alles an Leben, was in diesen Ozeanen war, stellt euch das mal vor, kaputt ging, gestorben ist. Wisst ihr den Unterschied zwischen dem Blut eines lebenden Menschen und einem, der tot ist? Ich will das nicht genau erklären. Es ist widerlich. Es ist einfach widerlich. Und wenn wir das lesen und uns das so ein bisschen vorstellen, was da abgelaufen ist, dann denken wir, ja, ich will nicht so genau wissen, was tatsächlich stattfinden wird. Ja, etwas Schreckliches passiert hier. Ja, und ich denke, dass wir uns den Horror eigentlich nicht vorstellen können, der gerade zu dieser Zeit dort herrschen wird. Alle Ozeane, alle Meere werden so stark verseucht, dass alles Lebewesen in den Ozeanen stirbt. Ihr Lieben, könnt ihr euch den Gestank vorstellen? Wir denken, oh, ach du meine Güte, ja, das ist doch schrecklich. Das ist erst der Anfang. Nein, alles. Das war vorher. Ein Drittel war vorher. Ja, in den Gerichten. Jetzt alles Lebewesen. Vers 4. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen und sie wurden voll Blut. Oder wurden zu Blut. So, in dem vorhergehenden Gericht wurde das Salzwasser betroffen. Das sind 97% allen Gewässers. Sagt man das? Alles Gewässers dieser Erde. 97%. Und hier in dem dritten Gericht wird das Süßwasser betroffen. Und was das bedeutet, ich denke, das können wir uns auch ganz gut vorstellen. Menschen werden nichts zum Trinken haben, außer vielleicht Coca-Cola, ja, oder ähnliches Süßzeug. Ich kann mich erinnern, in Kenia wurden wir, als ich in Kenia gearbeitet habe, auf der Missionsstation wurden wir gewarnt, das Wasser zu trinken, wenn es nicht abgekocht war. Und dann haben wir gedacht, na ja, wenn wir das Wasser nicht trinken können, dann können wir Coca-Cola trinken. Coca-Cola konnten wir überall finden. Und wir hatten auch ein Coca-Cola-Gerät, wie sagt man, Coca-Cola? Ja, Automat stehen. Wir konnten immer Coca-Cola trinken. Nach ein paar Tagen konnte ich das Zeug nicht sehen. Ich wollte einfach nur einen Schluck Wasser haben. Ja? Und lebend hier in BC, wir können uns das fast nicht vorstellen. Aber überlegt einmal, und das ist die World Vision Statistik. Heute, im 21. Jahrhundert, leben 2 Milliarden Menschen in solchen Gebieten, und sie müssen, sodass sie verseuchtes Wasser trinken müssen. Okay, 2 Milliarden Menschen leben heute in solchen Gebieten, wo verseuchtes Wasser ist. Die haben kein reines Trinkwasser. 2 Milliarden Menschen. Ungefähr 500.000 Menschen sterben jährlich weltweit, weil sie verschmutztes Wasser trinken müssen. Jährlich. 500.000. Wir hier in Kanada, wir können uns das nicht vorstellen. Ja, dass für manche Menschen es sehr schwer ist, an sauberes Trinkwasser heranzukommen. Und gestern habe ich eine sehr interessante Statistik gehört. Hier in Kanada haben wir mehr Frischwasserseen wie die ganze Welt zusammengenommen. So, in Kanada sind mehr Seen, Frischwasserseen, als in der ganzen Welt zusammengenommen. So, wir denken über diese Dinge nicht nach, dass wir gutes, frisches Wasser haben. Ja? Aber das Groß dieser Welt oder viele in dieser Welt haben wirklich ein großes Problem, an sauberes Trinkwasser heranzukommen. Und überlegt mal, ein gesunder Mensch kann 2 Monate ohne Essen auskommen, wenn er genug zu trinken hat. 2 Monate. Und nur 3 Tage ohne Wasser. Nur 3 Tage. So, das dritte Gericht richtet sich gegen die Trinkwasserversorgung des Menschen. Ja? Und schaut einmal, was uns dann der Text versichert. Und wir denken über diese Dinge nach. Ja? Salzwasser so verseucht, dass alles an Lebewesen, was im Meeren, in Ozean ist, stirbt. Ja, es geht einem ein Schauder durch den Rücken oder am Rücken. Das Trinkwasser wird verseucht. Was ist denn hier los? Wie kann Gott das machen? Und dann hören wir Folgendes, Vers 5. Und diese Zusicherung das, was hier gesagt wird, das musste gesagt werden, damit wir als Menschen verstehen, was hier passiert. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, aha, da gibt es also einen Engel der Gewässer. Das ist die Realität, auf die uns das Wort aufmerksam macht. Es gibt einen Engel, der die Autorität hat über die Gewässer. Und was sagt dieser Engel? Er sagt, gerecht bist du, o Herr, der du bist und der du warst und der Heilige bist, dass du es so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. In der Bibel wird uns manches über die Engel gesagt. Und besonders auch hier in der Offenbarung. Hier trifft uns oder begegnet uns ein Engel der Gewässer. Wir wissen auch, dass es einen Engel, der über das Feuer gibt, über die Winde gibt und so weiter. So, die Offenbarung spricht sehr oft von den Engeln. Das Buch des Propheten Daniel spricht, oder der Prophet Daniel spricht auch über die Engel und sagt, dass Nationen Engel vorstehen, bestimmten Nationen stehen Engel vor. Es wird uns schon manches gesagt. Manchmal wird uns der Blick für diese ewige Welt geöffnet, aber uns wird nicht zu viel gesagt. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir gerade über diese Engel sagen und behaupten. Warum ist das so? Ich meine, mich interessiert das. Ich höre diese Dinge und ich denke, ich möchte noch mehr darüber wissen. Warum sagt Gott uns nicht mehr? Er sagt genug. Aufgrund dessen, weil das nicht das Wichtigste ist. Ihr Lieben, wenn wir einst die Ewigkeit erreichen, wir werden diese Dinge dann wissen. Was ist im Moment das Wichtigste? Ist es wichtig, dass wir wissen, welche Engelarten es gibt? Ist es wichtig zu wissen, dass es eine Autoritätsstruktur der Engel gibt? Ist es wichtig zu wissen, dass Engel bestimmte Nationen vorstellen? Nicht, dass das unwichtig ist, aber was ist das Wichtigste als das Wissen über die Engel? Was ist das Wichtigste? Das ist es, haben wir eben gesungen. Das Evangelium ist viel wichtiger. Danke. Genau so ist es. Ja? Und das ist ja unsere Verantwortung als Menschen, die das Evangelium haben, die das Evangelium kennen, die genau wissen, es gibt keinen anderen Retter als Jesus Christus, den Messias Gottes. Das ist unsere Verantwortung, den anderen Menschen das auch zu sagen, darauf hinzuweisen, dass es keinen anderen Retter für den Menschen gibt. Gestern haben wir eine schöne Hochzeit gehabt und bei dieser Hochzeit waren auch mindestens zwei Menschen, die nicht erlöst waren, nicht gerettet waren. Und der Andreas hat sich zu ihnen gesetzt, hat mit ihnen gesprochen, auf Jesus hingewiesen und sie haben auch zugehört. Der eine war ein Kongolese, ein schwarzer Mensch, ja, aus Kongo, und der andere war ein gebürtiger Italiener, Giuseppe hieß er, und ein Katholik, mit dem hat Andreas auch gesprochen. Und dann kam ich auch dazu und habe auch meinen Senf noch dazu gegeben. Und ich dachte, oh, vielleicht ist das ein bisschen zu viel für die. Aber dann dachte ich, nein, es ist wichtig, dass sie diese Dinge hören. Ja, dass Jesus der Heiland ist. Dass am Ende der Welt wirklich alles verbrennen wird. Ja, nichts wirklich eine Bedeutung hat, außer eben diese Tatsache, ob man nun zu Jesus gehört oder nicht. Ja. Und das Interessante war, und als die Hochzeit vorbei war, habe ich mich von dem Kongolesen, dem jungen Mann aus Kongo, verabschiedet. Aris heißt er, und er hat sich bedankt. Er hat sich bedankt. Nicht dafür, dass er zur Hochzeit eingeladen worden ist, sondern dass wir so ehrlich mit ihm gewesen sind und auf diese Dinge hingewiesen haben. Ja? So die Gelegenheiten sind da. Ja? Und ich habe auch gemerkt, die beiden haben genau zugehört, als wir von diesen Dingen gesprochen haben. Schön, ja, der Herr schenkt uns immer wieder diese Gelegenheiten. Wir sollen sie wahrnehmen und dann werden wir auch die Gesegneten sein, weil wir wissen, wir waren einfach nur gehorsam gewesen, ja, der Herausforderung zu dem Wort Gottes gegenüber. Aber das, was der Engel hier sagt, ihr Lieben, das ist schon sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Erstens sagt er, dass Gott in seinem Richten, schaut einmal in den Text, der Engel sagt, Gott ist gerecht in seinem Richten. Gerecht bist du, o Herr. Ja? So, wir lesen also davon, was dieser Engel, der über das Frischwasser der Welt steht, worauf er uns aufmerksam macht. Erstens, er sagt, Gott, unser Vater, ist gerecht in allem, was er tut, auch in seinen Gerichten. Zweitens, er sagt, Gott, unser Vater, ist der ewige Gott. Er sagt, der du bist und der du warst. In manchen Übersetzungen steht sogar, der du bleibst. Weil Gott der ewige Gott ist, weil Gott nicht von dieser Schöpfung ist, sondern für diese Schöpfung verantwortlich. Er ist von Ewigkeit, er hat keinen Anfang. Wir haben einen Anfang, das Universum hat einen Anfang, Gott hat keinen Anfang. So, weil der ewige Gott für diese Schöpfung verantwortlich ist, deshalb hat er das Recht, mit seiner Schöpfung nach seinem Willen zu verfahren. Drittens sagt dieser Engel, Gott, unser Vater, ist heilig. In dem Lied der Märtyrer der Trübsalzeit heißt es folgendermaßen, Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Das ist eine gute Frage. Und dann wird gesagt, denn du allein bist heilig. Denn du allein bist heilig. Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Das Hauptverständnis der Heiligkeit Gottes ist die Absonderung. Ja? Das heißt, Gott ist abgesondert, ist getrennt von der Sünde. Als heiliger Gott kann er mit Sünde nichts zu tun haben. Gott, unser Vater, ist vollkommen in seiner Natur. Er ist vollkommen in seinem Charakter. Er ist vollkommen in seiner moralischen Vollkommenheit. Er ist heilig und deshalb auch ganz und gar abgesondert von der Sünde. Und diese Heiligkeit Gottes hat zwei Seiten. Ja? Das Positive ist die Tatsache, dass Gott, weil er heilig ist, immer das Richtige tut. Wie zum Beispiel auch in unserem Vers. Es ist richtig, was Gott hier tut. Die andere Seite ist die Tatsache, dass Gott getrennt ist von jeglicher Sünde. Er kann als heiliger Gott Sünde nicht dulden. Und hier ist genau das Problem, das wir als Menschen haben. Die Heilige Schrift sagt, dass wir in Sünden geboren sind. Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und weil wir deshalb, ja, sündige Menschen sind, weil wir in Sünde geboren sind, können wir nie von uns aus in die Gegenwart Gottes gelangen. Nie. Wir können uns auf den Kopf stellen, wir können das moralischste, das beste Leben führen, wir können nie in die Gegenwart des heiligen Gottes gelangen. Undenkbar. Undenkbar. Und das ist es, warum wir einen Mittler haben müssen. Und dieser Mittler ist der Heiland Jesus Christus, der uns Menschen von der Sünde reinigen kann und der uns mit seiner Gerechtigkeit überkleidet, wenn wir unser Leben im Buße ihm anvertraut haben und der uns dann auch diese Gnade schenkt, dass wir vor Gott bestehen können. Und das ist etwas Einmaliges und wir verstehen das. Denke ich, wir verstehen das. Was Jesus Christus als Sohn Gottes vollbracht hat für uns sündige Menschen. Er als der heilige Sohn Gottes bewerkstelligt durch sein Kreuzestod etwas Einzigartiges, die Erlösung, das Heil. Und das ist etwas absolut Phänomenales, Einmaliges. Sehr viele Menschen heute denken, dass das größte und aktuellste Problem, das die Menschheit heute hat, die globale Erwärmung ist, also Klimaänderung. Ja, die denken, das ist das größte Problem der Menschheit. Und sie sagen, alle anderen Probleme der Menschheit, ja, haben mit der Klimaänderung zu tun, werden der Klimaänderung zugeschrieben. Hohe Kriminalität in den Großstädten, oh ja, Klimaänderung ist schuld. Krieg, Klimaänderung ist schuld. Wirtschaftliche Flaute im Land, Klimaänderung. Übergewicht, Klimaänderung. Hohe Sterberate bei Covid oder Covid im Allgemeinen, oh ja, das ist die Klimaänderung. Und unsere Regierung hier in Kanada stellt alles auf den Kopf, um dieses angeblich größte Problem zu beseitigen, ja, um diesem großen Problem entgegenzuwirken. Wir sollen weniger Autos fahren, wir sollen mehr Gurken essen und Möhren und weniger Fleisch und, und. So, wenn wir die Bibel lesen, was ist das größte Problem des Menschen? Ist es die Klimaänderung? Lesen wir einmal die Texte, wie die Welt verunreinigt wird in den Gerichten Gottes. Das größte Problem des Menschen war und ist und bleibt die Sünde. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Und solange der Mensch das nicht erkennt, dass die Sünde sein größtes Problem tatsächlich auch ist und dass nur Jesus Christus ihn daraus erretten kann, wird er nie und nimmer, ihr Lieben. Und ich unterstreiche das noch einmal. Wenn der Mensch das nicht erkennt, dass sein größtes Problem seine Sünde ist und er aufgrund dessen, dass er das erkennt, zu Jesus kommt und sein Leben bereinigt und Buße tut, wenn der Mensch das nicht erkennt und immer noch denkt, oh ja, die Klimaänderung, das ist das größte Problem, wird er nie und nimmer richtig entscheiden und erleben können. Ihr Lieben, die Welt bleibt die Welt. Sie sitzt in ihrem Fortschritt in der geistlichen Finsternis. Ja, denken wir darüber nach, welchen Fortschritt wir doch als Menschen erreicht haben. Heute können wir elektrische Autos fahren, Tesla. Ja, na und? Wer sitzt denn in einem Tesla? Ein sündiger Mensch. So, hat er es besser wie vor, sagen wir, 50, 60, 70 Jahren, als man noch auf dem Pferd geritten ist? Nein, das ist genau derselbe sündige Mensch, genau dasselbe Problem. Er hat es ein bisschen bequemer, vielleicht ein bisschen schöner, aber das Problem bleibt. Tesla oder nicht. Und dann hören wir den Engel Folgendes auch sagen, Vers 6, denn das Blut der Heiligen, und das ist interessant, und der Propheten haben sie vergossen. Und das Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Hier spricht er ganz bewusst über solche Menschen, die dem Antichristen angehören. Ich werde das gleich erklären. Und dann sagt er etwas, was ich auch als Thema dieser Predigt heute Morgen genommen habe, sie haben es verdient. Sie haben es verdient. Das ist, was der Engel sagt. Ich sage das nicht. Im Grunde genommen habe ich das auch verdient, was hier steht. So, es ist schon richtig, ja, dass die unregenerierten Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte, die die heiligen Christen verfolgt und getötet haben, ihren gerechten Lohn empfangen werden. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und ja, diese Menschen werden nichts zum Lachen haben, wenn das geschieht. Aber der Engel spricht an dieser Stelle nicht von den ungerechten Verfolgern und Peinigern der Christen aller Zeitalter. Ja? Der Engel spricht von den Verfolgern der Heiligen der Trübsalszeit. Diese Worte machen uns darauf aufmerksam, dass in der Trübsalszeit sehr viele Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus sterben werden. Ja, massive Verfolgungen, massive Massaker der Gläubigen wird es in dieser Zeit geben. Der Engel sagt, das Blut der Heiligen hast du ihnen zu trinken gegeben. Hier, trinkt. Ihr wollt es doch. So, der Engel spricht speziell von den Verfolgern der Heiligen der Trübsalszeit. Und diese Worte machen eben darauf aufmerksam, dass diese Trübsalszeit, die vor uns noch steht, eine besondere Zeit der Verfolgung der Menschen sein wird, die Leben Christus anvertrauen. Und diese Verfolger in der Trübsalszeit, diese Peiniger der Heiligen, beseelt von dem Widersacher Gottes, werden daran ihr Wohlgefallen haben, die Heiligen zu töten. Sie werden genau wissen, was sie tun. Und deshalb sagt das Wort, sie haben es verdient. Und wenn wir über das nachdenken, was ich eben gesagt habe, dann fällt uns doch sofort oder kommt uns in den Sinn das, was Jesus seinerzeit gebetet hat am Kreuz auf Golgatha. Lukas 24, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Interessant. So, diese Fürbitte Jesu für die Ungerechten ist eine, man kann sagen, Vorgabe ist ein Muster, wie wir zu beten haben in dieser Zeit der Gnade, in der wir uns befinden. Der unregenerierte Mensch heute weiß mehrheitlich nicht allzu viel über diese geistliche Welt. Er verneint sie ja. Er weiß nicht, was er tut in seinem Lästern, in seinem Verfolgen der Christen. Und deshalb betet auch der erste Märtyrer, Stephanus, folgendermaßen. Er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ihr Lieben, in der Trübsalzeit wird es anders sein. Die Gnadenzeit, in der wir heute leben, ist vorbei. Die ungerechten Menschen werden ganz genau wissen, was sie tun, wenn sie die an Jesus Gläubigen abschlachten werden. Die geistliche Welt der Dämonen und der Engel, ja, wird diesen Menschen lebend in der Trübsalzeit sehr bewusst sein. Sie werden wissen zum Beispiel, dass die Gerichte Gottes über sie hereinbrechen. Sie werden ganz genau wissen, es ist nicht die Klimaänderung, was diese Gerichte verursacht. Es ist nicht die Umweltverschmutzung, hat nichts mit der Umweltverschmutzung zu tun. Sie wissen ganz genau, diese Gerichte kommen von Gott selbst. Und was tun sie? Sie lästern Gott. Und das spricht dafür, dass diese Menschen von bösen Geistern, von Dämonen beseelt sind und deshalb auch ganz genau wissen, was sie tun, wenn sie die Christen oder wenn sie die Heiligen abschlachten in dieser Zeit. Wie gesagt, die Trübsalzeit wird eine ganz andere Zeit als die Zeit, in der wir heute leben. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Und deshalb ist die Beurteilung des Engels hier 100% zutreffend, denn sie haben es verdient. Die gegen Gott rebellierenden Menschen, beseelt von Dämonen und bösen Geistern, sie haben das kommende Gericht Gottes verdient. All das Schreckliche, von dem wir gelesen haben und von dem wir noch lesen werden. Manche Christen lesen die Offenbarung, denken, dass das, was die Offenbarung uns mitteilt, sich schon irgendwo in der Kirchengeschichte ereignet hat. Sie sagen, oh ja, es gab schon Verfolgung von Christen. Oh ja, es gab schon manche Vulkanausbrüche und manches wurde verunreinigt, verschmutzt durch die Asche, was weiß ich. Sie sagen, all die Umweltkatastrophen, die gab es schon immer, die wir in der Offenbarung lesen. Was wir eben gelesen haben darüber, dass das Salzwasser vollständig verunreinigt wird, so verschmutzt wird, dass alles Lebewesen stirbt. Wo hat es das schon mal gegeben? Hat es noch nie gegeben. Und deshalb ist es auch so für die Christenverfolgung. Ja, es gab die Christenverfolgung immer wieder, es gab die Verfolgung der Heiligen immer wieder, aber solch eine, wie sie in der Trübsalzeit stattfinden wird, das gab es noch nie. Und deshalb, die Trübsalzeit, wie die Heilige Schrift uns sie beschreibt, so etwas hat es noch nie gegeben. Diese Zeit wird aber noch kommen. Es ist eine besondere Zeit der Menschheitsgeschichte, die Gott selbst zur Seite gestellt hat. Und wir wissen das, um sein Volk Israel zu läutern. Natürlich wird das, was Gott tut, das Läutern Israels, Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Aber es geht in dieser Zeit hauptsächlich um Israel. Es ist eine besondere Zeit. Ganz ungleich der Zeit, in der wir leben. Die Trübsalzeit ist eine ganz andere Zeit. Wir als seine Menschen, als die Gemeinde Jesu Christi, ihr Lieben, werden deshalb in dieser Zeit nicht auf der Erde sein, sondern schon in der Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Und ich schließe mit einer Stelle aus 1. Thessalonicher 5, 9 bis 11. Die Heilige Schrift versichert uns, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Das ist unsere Perspektive. Ich möchte eine Illustration gebrauchen, bevor ich noch den 11. Vers lese. Was ist wichtig zum Bau eines Hauses? Was ist wichtig? Wir wissen, das Fundament ist wichtig. Ja? So, man muss ein solides Fundament haben, um dann ein Haus drauf zu bauen. Also so viel weiß ich auch. Ja? Ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ich weiß, ein Fundament, ein gutes Fundament musst du haben. Aber was ist dann auch bedeutend, wenn wir ein Haus dann auf so einem soliden Fundament haben? Ich denke, Fenster sind wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, ein Haus ohne Fenster? Das ist ein Gefängnis. Wenn wir keine Perspektive haben, Durchblick haben, ja, in dem Haus, das wir bauen, den Durchblick, die Perspektive auf der Ewigkeit, dann sitzen wir trotz der soliden Fundaments in einem Gefängnis. Was für eine Perspektive habt ihr? Was für eine Perspektive habe ich als Mensch? Ist die Perspektive zeitlich begrenzt, dass ich sage, ich möchte vielleicht noch ein schöneres Haus oder ein größeres Boot oder ein größeres Auto oder ich möchte Länder bereisen, vieles sehen? Oder ist unsere Perspektive, und das ist das Fenster in unserem Haus, das uns in die Ewigkeit hineinblicken lässt? Das ist die richtige Perspektive. Und mit dieser Perspektive müssen wir dann als Christen Tag für Tag leben. Und wie gut ist es, wenn wir das so in unserem Leben auch erfahren, dass wir nicht nur eine solide Basis in Jesus Christus haben, sondern auch die Perspektive, auf die er uns selbst hinweist, die Ewigkeit mit ihm selbst. Und dann wird gesagt, schaut einmal in Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. So, wenn wir das richtige Fundament haben, wenn wir die richtige Aussicht haben, Perspektive haben für die Ewigkeit, dann sollen wir das tun. Wir sollen einander ermahnen, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Wir sollen einander erbauen, ja, Mut machen, voranzugehen, nicht liegen zu bleiben, sondern vorwärts zu gehen in unserem Dienen für Christus, in unserem Dienen in dieser Welt. Ihr Lieben, die beste Botschaft, die die Welt je hören wird, haben wir hier. In Jesus Christus haben wir die Erlösung. Punkt. Ja, so ist das. Amen. Ist es so? Ja, und ihr wisst das auch. Ist doch schön. Ist ein Vorrecht, eine Gnade. Und in dieser Gnade wollen wir leben, uns daran freuen und andere Menschen ermutigen, die vielleicht Mut verloren haben, hier auf dem Weg, dass sie aufwachen. Ja, und diese Perspektive, die Jesus uns selbst schenkt, erkennen. Ich bete mit uns, wir verneigen uns. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wenn wir dein Wort lesen, dann ist es ähnlich zu vergleichen mit dem Schöpfen aus einer frischen Quelle des Wassers, Wasserquelle. Wir werden erfrischt. Wir werden gesegnet. Wie wunderbar ist es. Und Herr, wir wollen das nicht vernachlässigen, dein Wort aufzuschlagen, dein Wort lesen und uns eben aus diesem Wort ermutigen und segnen lassen. Du hast uns dein Wort gegeben. Nicht nur das, du hast uns den Heiligen Geist gegeben, sodass wir verstehen können, dass alles, was die Heilige Schrift sagt, von A bis Z richtig, korrekt ist, das Wort Gottes ist. Wir danken dir, Heiland, dass wir es so gut haben als deine Menschen, die dir nachfolgen. Aber wir wollen auch nicht vergessen, Herr Jesus, dass du uns mit einer Aufgabe auf den Weg gegeben hast. Wir müssen andere Menschen auf dich hinweisen. Nicht auf unsere Gemeinde oder Gemeinschaft oder auf uns selbst, sondern auf dich, den wunderbaren Heiland. Und das ist unser Gebet, dass du uns immer wieder den Mut gibst, aber auch die Weisheit, ja, das richtige Taktgefühl, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass du der Herr des Lebens bist, dass du der Heiland bist, dass du der Erlöser bist und dass niemand vor Gott bestehen kann, es sei denn, dass er sein Leben dir anvertraut hat, in Buße. Wir preisen dich, Heiland. Wir loben deinen heiligen Namen, dass noch Gnadenzeit ist und wir das tun können. Danke, dass wir in dieser Perspektive, die du uns selbst schenkst in deinem Wort, leben dürfen, wissend, dass wir unterwegs sind zu dir, in die ewige Heimat, die du für uns vorbereitest. Anbetung sei dir. Amen. Amen.